Zum Manne musst du dich halten, und er ist dein Herr. Und du wolltest nicht wissen, dass du eine Eva bist? Du bist es, die dem Teufel Eingang verschafft hat. Du hast das Siegel jenes Baumes gebrochen. Du hast zuerst das göttliche Gesetz im Stich gelassen.
In seinem Traktat über den weiblichen Putz wettert der Kirchenschriftsteller Tertullian im 2. Jahrhundert gegen die modebewussten Evas-Töchter seiner Zeit, die seiner Meinung nach noch immer mit dem Teufel im Bunde stehen. Sein Blick auf Eva ist sehr weit verbreitet, aber nicht der einzig mögliche.
Sie ist ganz Neugier, Eifer, Heiterkeit. Die Welt ist ihr ein Zauber, ein Wunder, ein Rätsel, eine Freude. Wo immer sie war, dort war Eden.
Der amerikanische Autor Mark Twain hat sein Tagebuch von Adam und Eva im Andenken an seine 1904 verstorbene Frau Olivia geschrieben. Seine Eva ist redselig und kontaktfreudig, allem und jedem, auch Schlangen gegenüber. Sie erlöst ihren Adam aus der stummen Ewigkeit des Paradieses und macht ihn zu einem menschlichen Gegenüber. Die biblische Erzählung von Adam und Eva lässt viele Deutungen zu. Ihr Bilderreichtum hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben, fasziniert Fromme und Unfromme gleichermaßen und hat zu zahllosen Geschichten und Kunstwerken angeregt. Als wirkungsmächtigste Ursprungsgeschichte des Abendlandes ist sie, wie alle Ursprungsgeschichten, vor dem Beginn der Zeit angesiedelt und bringt die Rätsel der Existenz in höchster Verdichtung zur Sprache. Das sagt auch der Theologe Dr. Friedmann Eisler, wissenschaftlicher Referent der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin und einer der Autoren des Buches Adam und Eva in Judentum, Christentum und Islam.
Der Rückgriff auf den Anfang macht die Gegenwart erträglicher, indem dieser Rückgriff das als schicksalhaft auferlegt Empfundene erklären hilft. Also das, was uns jetzt begegnet, wird aus der Ursprungsgeschichte symbolisch erklärt. Und dadurch werden Mittel zu seiner Bewältigung aufgezeigt. Und so wird dann auch Zukunft möglich. Es wird sozusagen das Verhältnis auch zwischen Mensch und Gott erklärt.
Die Erzählung von Adam und Eva findet sich im 2. und 3. Kapitel der Genesis, des ersten Buches der hebräischen Bibel, von den Christen Altes Testament genannt. Ihre Ursprünge liegen um 900 vor Christus. Schriftlich fixiert wurde sie wohl um 400 vor Christus. Die Erfahrung von Exil und Vertreibung, die Zerstörung des zweiten Tempels und das babylonische Exil bilden den historischen Hintergrund der Schöpfungsberichte der Bibel, die das Schicksal der Juden in der allgemein menschlichen Erfahrung von Entfremdung und Entwurzelung spiegeln, sagt Professor Matthias Morgenstern, Judaist und evangelischer Theologe an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Autor des Buches Judentum und Gender.
Die ganze Menschheit lebt nach der Vertreibung aus dem Garten Eden im Exil. Das ist diese Perspektive. Das Interessante daran ist, wenn ich das gerade sagen darf, dass die jüdische Theologie dann sagt, dass das jüdische Volk, indem es sein eigenes Exil bewältigt, ein Vorbild geben kann für die gesamte Menschheit, die mit ihrer Exilserfahrung zu tun hat.
Die hebräischen Ausdrücke für Mensch und Ackerboden klingen sehr ähnlich. Ha-Adam, der Mensch, Ha-Adama, die Erde. Gott macht den Menschen aus Erde und haucht ihm seinen Atem ein. Wie ein guter Vater führt er ihn in die Verantwortung. Adam soll den Garten bebauen und bewahren und allen Tieren Namen geben.
Denn wie der Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollten sie heißen.
Ein Schlaraffenland für Müßiggänger ist der biblische Garten Eden nicht. Adam hat zu tun, von Anfang an. Er soll mitarbeiten am ordnungsstiftenden Schöpfungswerk Gottes. Aber es gibt auch ein grundlegendes Verbot.
Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben.
Das reizt zur Überschreitung, wie das Verbote generell so tun. Der Baum ist rätselhaft und schön und eröffnet Perspektiven. Welche das sind, verschweigt Gott. Aber die Schlange zeigt sich auskunftsbereit. Sie ist Gottes Gegenspielerin und weist gleichzeitig Ähnlichkeiten mit ihm auf. Wie Gott kann sie sprechen. und wie Gott weiß sie über den Baum der Erkenntnis Bescheid. Die Schlange ist seit alters her ein ambivalentes Symbol. Sie steht für das Böse, sie steht für das Heil.
Gott weiß, welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.
Da ist Eva schon auf der Welt, geschaffen aus einer Rippe Adams und bevorzugte Adressatin der Schlange. So wie diese listiger ist als alle anderen Tiere auf dem Felde, so zeigt sich auch Eva aufgeweckter und risikobereiter als Adam.
Und das Weib schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon, und er aß. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.
In der Bibel steht nichts von einem Apfel, nur von einer Frucht. Aus ihr wurde erst in späteren Jahrhunderten ein Apfel, weil das lateinische Wort für Apfel, malum, auch Fehler, Übel, Leid bedeutet.
Das heißt, es ist unsere Conditio humana, wenn ich das so sagen darf, unser Menschsein, dass wir nicht denken können ohne die Tatsache, dass wir geboren sind. Und dazu brauchen wir die Polarität von Mann und Frau. Und die bietet Möglichkeiten und aber auch die Gefahr eines Fehlverhaltens und letztlich der Sünde.
Erkennen heißt hebräisch Yada. Das ist dasselbe Wort wie für die körperliche Vereinigung von Mann und Frau. Diese Verbindung ist interessant, weil sie theologische Bedeutung hat, dass eben Erkenntnis und Sexualität bzw. Erkenntnis und Beziehung und Nähe ganz eng zusammengedacht wird.
Das Schamgefühl des ersten Menschenpaares erwacht. Feigenblätter müssen her, die ersten Kleider. Die Notwendigkeit deutet sich an, Natur und Kultur in ein Verhältnis zu setzen. Wäre das Leben ein Zustand der bruchlosen Einheit mit allem Seienden, bräuchte es keine Spielregeln. Es gäbe kein Erkennen, keine Ferne und keine Nähe und mithin keine Beziehung. Menschsein aber bedeutet Entfremdung und Erfahrung von Differenz, die Suche nach einem Verhältnis zum Anderen, zum Unterschiedenen, denkend und fühlend, auf allen Ebenen der Existenz. Dieser Prozess ist immer vom Abgrund des Bösen bedroht, denn jeder Mensch steht in der Gefahr, sich selbst und den Anderen zu verfehlen. Warum aber lässt Gott dieses Risiko zu? Warum duldet er die Schlange im Paradies?
In der jüdischen Auslegung im Talmud wird das ganz unterschiedlich beantwortet. Es wird etwa gesagt, Gott hat dem Menschen von Anbeginn an zwei Triebe anerschaffen, den bösen Trieb und den guten Trieb. Und wenn man dieses sagt, dann denkt man natürlich gleich, aha, Gott hat die Möglichkeit zum Bösen gleich mitgeschaffen und er hat sich dadurch im Grunde selbst mitverantwortlich gemacht für das Böse. Das ist natürlich für die Tradition sowohl im Judentum als auch im Christentum ein ziemlich gefährlicher Gedanke, aber der Gedanke liegt nahe und er ist immer wieder am Rande da und es liegt ja ein Rätsel, dass man letztlich nicht ergründen kann. Es ist ja die Frage nach dem Ursprung des Bösen.
Es gibt Traditionen im Judentum und auch im Christentum, die das Böse als die andere Seite Gottes denken. Auch in der Adam- und Eva-Erzählung ist Gott alles andere als eine kompakte Größe, die alle Fäden in der Hand hat. Alle Akteure, Gott, Schlange und Menschen, sind selbstständig. Und das Wechselspiel zwischen ihnen bestimmt die Dynamik der Geschichte. Auf dem Höhepunkt des Geschehens übernimmt die Schlange die Regie. Gott findet erst nachträglich heraus, was geschehen ist, und kann es nicht mehr ändern.
Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du?
Gott ist hier nicht allwissend, sonst müsste er nicht fragen. Er sucht den Menschen und ruft nach ihm. Die Freiheit des Menschen ermöglicht die Beziehung zwischen Gott und Mensch.
Menschen sind nicht Wesen, die kein Selbstbewusstsein hätten und die nur in den Tag leben, sondern Menschen sind Wesen, die sich Fragen stellen. Menschen sind Wesen, die wählen können zwischen Gut und Böse, die vor ethischen Entscheidungen stehen können. Und das wird grundsätzlich gewollt. Und insofern gibt es in der Tat Tradition, diese Geschichte am Anfang des ersten Buch Moses auch nicht nur negativ sehen, sondern als Beginn einer doch letztlich von Gott auch gewollten Entwicklung des Menschen.
Siehe, Adam ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist.
Gott wiederholt die Worte der Schlange, aber er liefert auch nach, was diese in ihrer Hybris verschweigt. Der Preis des Menschseins sind Geburt und Tod und Unglück, Leid und Arbeit und von Macht und Dominanz verstörte Liebe.
Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, und er soll dein Herr sein. Zu Adam sprach er: Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Kummer sollst du dich darauf nähren, dein Leben lang.
Jüdische Tradition interessiert sich hier sehr für die Art und Weise, wie Menschen überhaupt entstehen. Wie kommen Menschen in die Welt? Wie werden sie gezeugt? Wie werden Frauen schwanger? Was passiert in der Schwangerschaft? Wie ist dann die Geburt? Dass die in die Schöpfungsgeschichte vom ersten Menschen hineinprojiziert wird. Bei der Entstehung des Menschen ist viel Blut im Spiel und das tut weh. Es ist für die Frauen sehr, sehr mühsam, sehr viel mühsamer als für Männer.
Bevor sie aus dem Paradies ausziehen, kleidet Gott Adam und Eva in Felle. Er gibt die Beziehung nicht auf. Und auch Adam und Eva halten sich die Treue.
Und Adam hieß sein Weib Eva, darum, dass sie eine Mutter ist, aller Lebendigen.
Die Schlange hat versprochen, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Sie behält nicht recht, denn die Lebendigen sind sterblich. Und sie behält doch recht, denn die Hand Gottes streckt Adam und Eva nicht nieder. Gott macht sie zu Stammeltern des Judentums und der Menschheit, treibt Zeit- und Menschheitsgeschichte aus ihnen hervor, in der Gott mitgeht und die auf ihn zuläuft. Wie schwer wirkt nun die Schuld, die Adam und Eva auf sich geladen haben? Christen sind gewöhnt, sie mit der Erbsünde zu identifizieren, aber davon steht nichts im biblischen Text und auch im Judentum spielt sie keine Rolle. Adam und Evas Verfehlung ist nur die erste in einer langen Kette von Verfehlungen, von denen die Bibel erzählt. Der Brudermord Kains, die Sintfluterzählung, der Turmbau zu Babel. Bis mit Abraham die Aufstiegsgeschichte beginnt.
Und über die Erzväter schließlich zum Volk Israel führt, um zu der Heilsgeschichte und zu den Geboten am Berg Sinai. Die Gebote sind ein Zeichen, dass Gott sich dem Volk zuwendet, dass er zu den Menschen spricht und sich ihnen dadurch nahe erweist.
Wer die Gebote hält, kann dem Hang zum Bösen widerstehen und das Gute verwirklichen. Das Judentum nimmt sich hier stellvertretend für die Menschheit ganz besonders in die Pflicht. Das Christentum hingegen sieht in Adam und Evas Verfehlung die abgrundtiefe Verlorenheit und Gottferne des Menschen, den Sündenfall schlechthin. Für den Apostel Paulus ist der alte Adam der Urheber von Sünde und Tod und Christus der neue Adam, dessen Erlösungstat den Tod besiegt und die Harmonie zwischen Gott und Mensch auf höherer Ebene wiederherstellt.
Das Judentum und das Christentum unterscheiden sich eigentlich grundsätzlich in der Frage, dass sie unterschiedliche Antworten darauf geben, wie mit der Sündhaftigkeit des Menschen umzugehen ist. Auf der jüdischen Seite ist es ein gewisser Optimismus. Menschen können Gebote hören und sie können sich so verhalten, dass sie sittlich sind, dass sie den ethischen Normen gehorchen. Und die christliche Seite ist eher im Hinblick auf den Menschen gesehen, pessimistisch, sie ist aber im Hinblick auf die Möglichkeiten, die Gott mit den Menschen hat, optimistisch.
In der Erbsündenlehre des Kirchenvaters Augustinus aus dem 4. Jahrhundert wird die angeborene Sündigkeit des Menschen und sein Angewiesensein auf die Gnade Gottes sehr eng im Zusammenhang mit der menschlichen Sexualität gedacht, was dieser Lehre eine schwierige Wirkungsgeschichte beschert hat. Die pessimistische Sicht des Christentums auf den Menschen geht sehr oft zulasten Evas, die als die Hauptschuldige angesehen wird. Das Einzige, was man ihr zugute halten könnte, ist, dass es ohne sie auch die Gottesmutter Maria, die neue Eva, nicht gäbe, die den Erlöser, den neuen Adam, zur Welt bringt. Wenn man den Sündenfall von Adam und Eva als Voraussetzung für das Erlösungshandeln Gottes in Jesus Christus ansieht, bekommt er eine ganz andere Wertigkeit. Spürbar wird das in der Osterliturgie der katholischen Kirche.
Felix culpa, o glückliche Sünde, die du uns diesen Erlöser beschert hast. Also eine so positive Sicht vom Paradies und vom Fall gibt es sonst in keiner anderen Tradition. Und es geht im Ostergeschehen dann ja gleich über in den großen Osterjubel, also unmittelbar, nachdem man diese Geschichte von Adam und Eva anspricht, hat man dann das Ereignis der Auferstehung Christi und steht im Jubel und hat ein Geschehen, das eigentlich den Garten Eden übertrifft. Ein Glück, das größer ist, als zurückgeführt zu werden in den Paradiesgarten.
Im Islam, der historisch jüngsten der drei monotheistischen Religionen, sind Adam und Jesus wichtige Propheten, werden aber nicht im Kontext von Sünde und Erlösung gesehen. Erbsünde gibt es nicht im Islam, auch keine Verführung Adams durch Eva. Adam ist der Hauptadressat Gottes und nicht weniger fehlbar als seine Frau, die in einigen Suren genannt wird, allerdings nur am Rande und nicht namentlich. Die menschliche Sexualität kann im Islam keine Kluft zwischen Mensch und Gott aufreißen, denn die Zeichen der Natur und die Zeichen der Offenbarung im Koran binden den Menschen eng an Gottes Weisung und verhindern, dass da eine Kluft entsteht. Beide sind eng ineinander verwoben, sagt Dr. Friedmann Eisler.
Es gibt da Stellen im Koran, dass in der Schöpfung Zeichen für Leute liegen, die begreifen. Also in der Schöpfung kann man geradezu lesen, was denn Gottes Wille ist und wie Gott ist, wie er zu preisen ist. Das sind Zeichen für Gottes Güte und Allmacht in der Schöpfung. Ein einzelner Koranvers heißt auch Aya, heißt auch Zeichen. Das heißt, auch in der koranischen Überlieferung, man könnte da viele Stellen auch im Koran benennen, wird das sozusagen ganz eng zusammengesehen. Ob ich jetzt praktisch in der Schöpfung, in Anführungszeichen, lese oder ob ich in den Koranversen lese, was Gott von dem Menschen will und wie er zu preisen ist, das läuft ganz eng zusammen. Und insofern hat die koranische Botschaft wie auch die Schöpfung einen zeichenhaften Charakter.
Adam, der erste Mensch, wird im Koran nicht als Gottes Ebenbild gedacht, der einen fast partnerschaftlichen Anteil am Schöpfungswerk bekommt, wie Adam in der Bibel. Der Islam will Gott in seiner unantastbaren Sphäre belassen. In Sure 2 erschafft Gott Adam im Himmel, gegen den Protest der Engel, die in weiser Voraussicht um den Frieden auf Erden bangen. Und er lehrt ihn die Namen aller Dinge. Die kennen nicht einmal die Engel. Und Adam sagt sie ihnen im Auftrag Gottes, darin seine überlegene, von Gott geschenkte Würde offenbarend.
Das ist ein interessanter Unterschied auch zur biblischen Überlieferung, wo es in der Schöpfungsgeschichte heißt, dass Gott Adam beauftragt, die Namen auszuwählen. Also praktisch eine gewisse Autonomie ist hier angelegt in der biblischen Schöpfungsgeschichte gegenüber Gott, denn Adam bestimmt praktisch die Namen und so übernimmt sie dann Gott.
Der erste Mensch wird von Gott als Statthalter geschaffen, nicht als Ebenbild. Die Vieldeutigkeit einer Beziehung unter Ähnlichen steht dem Menschen im Verhältnis zu Gott nicht zu. Gott ist der Lehrer, der den Menschen mit der Fähigkeit ausstattet, seine Zeichen zu lesen und seinen Willen zu verwirklichen, wie es sich für einen Statthalter geziemt.
Rechtleitung, das ist ein wichtiger Begriff für den Weg des Heils im Koran. Die Rechtleitung wird im Koran gegeben und auch in der Schöpfung. Die Natur, wenn man das so will, oder das Geschöpfliche, das ist so angelegt, auch im Menschen, dass er eben auch die Erkenntnisfähigkeit hat und dadurch auch die Verantwortlichkeit des Menschen bezeichnet wird. Das heißt, der Mensch kann erkennen, denn er ist nach Sure 30, Vers 30 auch schöpfungsgemäß auf wahre Gotteserkenntnis und Gottesverehrung geradezu hin angelegt.
Die Engel werfen sich vor Adam nieder, alle bis auf einen. Das ist Iblis, der islamische Teufel, der Adam und seine Frau bis in den Garten Eden verfolgt. Ihr Fall wird nur andeutungsweise erzählt und als bekannt vorausgesetzt. Wichtig ist einzig dies. Gott ist sofort bei Adam und gibt ihm Worte ein, die dieser hört. Und Gott ist sofort versöhnt.
Der Satan, der auch Iblis genannt wird im Koran, der schleicht sich sozusagen an und versucht, die Menschen immer von rechten Weg abzubringen. Und der Mensch stolpert dann sozusagen und tut eine Sünde. Das ist aber kein Sündenfall in diesem grundsätzlichen Verständnis der Sündenverstrickung und Ferne von Gott, so wie wir es aus der biblischen Überlieferung kennen, sondern sozusagen ein Fehltritt, der dann auch gleich wieder vergeben wird und vergeben werden kann.
Die Verfehlung im Paradies beeinträchtigt Adams Prophetenwürde nicht im geringsten. In der außerkoranischen Überlieferung baut er sogar die Kaaba in Mekka, vollzieht die rituelle Umgangsprozession, wird zum ersten Muslim und macht den Islam zur Ursprungsreligion der Menschheit. So wie alle biblischen Gestalten, die im Koran vorkommen, von Adam über Mose bis hin zu Jesus, alle dieselbe Funktion haben.
Nämlich sozusagen als Propheten auf dieses Verwobensein von Offenbarung und Schöpfung hinzuweisen. Das heißt eigentlich auf die Rechtleitung und diese Hingabe an Gott wieder zu erneuern, wieder zu bekräftigen.
Adam und Eva dienen in den drei monotheistischen Religionen als Exempel für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Sie haben sich als außerordentlich formbar erwiesen, auch und besonders innerhalb der christlichen Tradition. Die großen sozialen, intellektuellen und künstlerischen Schübe des christlichen Abendlandes spiegeln sich in ihrem Bild. Mit Adam und Eva kann man sehr Gegensätzliches illustrieren und begründen: den Zölibat und das Sakrament der Ehe, Männerherrschaft und Frauenbefreiung, die Unterwerfung der Natur durch Wissenschaft und Technik und ökologische Bestrebungen. Alle ethisch-politischen Ideale eines friedlichen Zusammenlebens speisen sich ein wenig aus dem Garten Eden. Und immer wieder sprengt der Bilderreichtum der biblischen Geschichte jedes dogmatische Korsett. Er lädt die Menschen dazu ein, ihrem Menschsein zu begegnen. Und was man auch von Eva und der Schlange halten mag, ihre schillernde Leiblichkeit hat sich immer durch Männerordnung und Männerlogik geschlängelt. Und der Apfel vom Baum der Erkenntnis lockt noch immer.
Sie hörten Adam und Eva, Deutungen eines Mythos, von Brigitte Kohn. Sprecher Hemmer Michel, Beate Himmelstoß und Heinz Peter. Technik Markus Huber. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.